Jesus. Jesus ist die Antwort. Was ist die Frage? Spielt doch keine Rolle, oder? Für Christen ist doch immer Jesus die Antwort. Das ist doch ganz einfach. Braucht man da noch denken? So hatte ich eine Diskussion mit einem Freund. Und den Vorwurf hat er mir gemacht. Lieber Tobi, das Denken kannst du dir doch sparen. Da kommt doch eh jedes Mal Jesus raus. Vor ein paar Jahren habe ich ein Buch gelesen aus Amerika. Ich weiß nicht, Gordon, ob du das kennst. Das hieß The Scandal of the Evangelical Mind von Mark Knoll. Der Skandal des evangelikalen Verstandes. Und da ging es auch darum. Da ging es darum, dass sich Christen scheinbar nicht intellektuell auseinandersetzen können. Professor hat das geschrieben natürlich, der sich selbst auch als evangelikal bezeichnet und sich auch selbst kritisiert und sagt, können wir Christen denken? Müssen wir denken? Wie weit sollen wir unseren Verstand einschalten? Oder hindert der sogar am Glauben? Steht uns unser Denken vielleicht sogar im Weg? Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde, ich war Gast dort, habe jemanden besucht in der Stadt. Und es war so ganz ähnlich wie hier heute Abend, nur dass es sonntags morgens war. Und wir saßen gemütlich in den Reihen, die Anbetung war da und dann kam die Predigt. Und die hat ganz normal begonnen und plötzlich sagte der Pastor, so, ich bitte euch alle aufzustehen, rauszugehen, euren Verstand an der Garderobe abzugeben und wieder reinzukommen. Ich saß da, es waren Stühle, und klammerte mich mit beiden Händen an meinem Stuhl fest, während links und rechts von mir die Leute aufgestanden sind. Und ich dachte, halt, hier irgendwas stimmt da doch nicht. Können Christen nicht denken? Dürfen Christen nicht denken? Einfach denken. Einfach denken? Gott hat uns geschaffen als vollständige Menschen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verstand nicht durch den Sündenfall gekommen ist, sondern dass der vorher von Gott geschaffen wurde. Und dass wir Menschen wirklich denken dürfen, dass Christen denken dürfen. Aber ich glaube auch, dass nicht alle unsere Gedanken gut sind. Dass nicht alles das, was wir denken, uns weiterhilft. Aber die Bibel ist voll von Denkern. Von Menschen, die Gott gebraucht und denen er Verstand er auch gebraucht. Denker der Weisheit wie Salomo oder Daniel. Da gab es strategische Denker wie Josua oder den israelischen König Jerobeam II. Da gab es intellektuelle Denker wie Paulus oder Lukas. Denken ist bei Gott erlaubt. Nachdenken ist bei Gott erlaubt. Selbst Querdenken ist bei Gott erlaubt. Nachhaken und sogar zweifeln. Sagen, das kann ich nicht denken. Sagen vielleicht sogar, Gott, das will ich gar nicht denken. Denken ist bei Gott erlaubt. Und wir trennen ja heute manchmal unsere Gedanken, so, die sind in unserem Kopf, von unserem Gefühl, das ist irgendwie unserem Herz. In der Bibel und speziell im Alten Testament wird das gar nicht so getrennt. Da läuft alles auf das Zentrum Herz hin. Und in dem Herzen, da kommen die Gedanken heraus. Im Herzen, da kommen die Gefühle raus. Und das ist eins, das ist eine Einheit. Und das fasziniert mich, dass bei Gott der ganze Mensch wichtig ist. So wie du bist, so wie du gerade hier bist, mit allem, mit deinem Gefühl, mit deinen Gedanken und mit deinem Willen. All das vereinigt sich im Herzen. Und genau das spricht Gott immer wieder an. In den Sprüchen steht zum Beispiel, das kluge Herz sucht Erkenntnis. Also im Herzen wird Erkenntnis kommen. Da kann sich was verändern. Das Menschenherz plant seinen Weg. Also da sind Gedanken, die was planen. Da macht man sich Gedanken, da verändert sich etwas. Oder weite die Verengung meines Herzens. Man könnte auch sagen, weite meinen Verstand, weite die Möglichkeiten meines Denkens. Ich möchte nicht so engstirnig sein. Und das ist ein Gebet. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Was ich mir wünsche, dass wir erleben, dass Gott unser Herz weitet. Vielleicht auch ein ganz kleines Stück durch diesen Gottesdienst, durch die Anbetung, durch die Zeugnisse, durch die Predigt, dass wir das erleben, dass Gott hineinkommt in unser Denken, in unser Handeln und dass wir merken, Denken ist nicht irgendetwas, was wir nicht dürfen, was wir nicht sollen. Aber aus unserem Herzen, so schreibt Matthäus, kommt auch allerlei, was nicht so gut ist. Schlechte Gedanken, der ein oder andere vielleicht schon mal so miterlebt. Dinge, wie wir andere verurteilen. In unserem Herzen kommen Dinge, die schlecht sind. Schlecht über andere reden. Fängt an mit schlecht über andere denken. Wir sehen was, wir denken was, wir hören was, wir denken was. Und unser Denken bestimmt unser Handeln. Aus unseren Gedanken, die haben Macht über das, was wir tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, was denken wir eigentlich? Und ich glaube, das ist wichtig. Einfach denken. Ist das so einfach zu denken? Weißt du, was du denkst? Weißt du, was deine Gedanken prägt? Wie hörst du eine Predigt? Gedankenlos? Mitdenkend? Wie liest du die Bibel? Du liest und du versuchst es zu tun? Oder denkst du darüber nach? Setzt du dich damit kritisch auseinander? Was bestimmt deinen Glauben? Deine Gedanken? Oder Gott oder der Heilige Geist? Ich möchte, dass ihr mitdenkt. Mitdenkt und auch mitkritisch denkt, das, was ich sage. Ich muss leider sagen, das, was ich sage, ist nicht die reine Wahrheit. Das, was ich predige, ist nicht die reine Wahrheit. Eine Studentin hat mir ja mal gesagt, ich habe jahrelang geglaubt, das, was ein Prediger predigt, das ist das reine Wort Gottes. Ist das so? Ich glaube, und deshalb bin ich hier, dass Gott durch Predigten, durch Zeugnisse, durch Lieder reden kann. Dass er direkt in dein Herz reden kann, direkt in seine Gedanken reden kann. Aber ich weiß auch, wenn ich über mich nachdenke, über meinen Glauben, dass das nicht die absolute Wahrheit ist. Dass ich geprägt bin von den unterschiedlichsten Dingen. Dass wir ganz unterschiedlich sind und ganz unterschiedlich Dinge verstehen und wahrnehmen. Weil jeder von euch unterschiedlich ist. Weil jeder ein Stück auch unterschiedlich denkt. Und das ist faszinierend. Und das ist eigentlich eine Schönheit und eine Kreativität Gottes. Weil wir uns dadurch ergänzen können. Weil wir unterschiedlich Dinge wahrnehmen und helfen können. Weil wir unterschiedlich begabt sind. Das ist was Fantastisches. Aber leider ist es nicht nur fantastisch. Leider denken wir auch schlecht übereinander. Also ihr nicht, aber ich manchmal. Und manchmal verurteile ich. Und manchmal ist es so schlimm, dass Christen sehr viel denken und sehr viel verurteilen. Und das ist sehr schade. Wenn man übereinander und gegeneinander schreibt, übereinander, sich gegenseitig vielleicht sogar den Glauben abspricht. Wenn man sich von sich behauptet, ich habe als Einziger die Wahrheit Gottes. Und wenn du sie nicht hast, dann muss ich dir jetzt aber mal sagen, so geht's nicht. Und ich verurteile die anderen, weil ich hab's ja gelesen, ich hab's ja gehört. Ist es so einfach? Ich glaube, dass die Christen manchmal die einzige Armee sind, die sich selbst in den Rücken schießt. Weil Christen sich untereinander wehtun. Und weil sie denken, oder weil sie nicht denken, dass sie die Wahrheit haben. Einfach denken. Ich möchte ein paar Punkte mit euch jetzt durchgehen und ich bitte euch mitzudenken, was unser Denken prägt, wenn wir eine Predigt hören, wenn wir Bibel lesen, wenn wir über unseren Glauben nachdenken. Das einmal unsere Prägung, da wo wir herkommen, ganz unterschiedlich. Ich finde das total spannend, diesen Zeugnisteil hier, wo so ganz kleine Ausschnitte an Geschichten kommen. Das finde ich toll. Weil jeder von uns einzigartig ist und eine Geschichte hat, die er erzählen könnte. Und wo interessant wäre. Und diese Geschichte, die prägt das Denken von uns. Also, ich möchte nicht meine ganze Geschichte erzählen, aber eine Sache, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und eine Prägung, die da war, das war, dass ich es einfach gelernt habe, dass ich jeden Morgen in der Bibel lese und bete. Und das ist eigentlich gut. Das ist nichts Schlechtes. Aber diese Prägung war bei mir so stark, dass das Ganze fast mystisch wurde. Und ich gedacht habe, wenn ich das nicht mache, dann segnet Gott mich vielleicht nicht. Dann ist Gott nicht mehr auf meiner Seite. Wenn ich morgens mir meine 10 Minuten nicht nehme oder Viertelstunde, dann ist Gott am Tag nicht mit mir. Und so habe ich das jeden Morgen gemacht. Beim Frühstück hatte ich keine Ahnung, was ich gelesen habe. Das war meine Prägung. Das wollten meine Eltern nicht. Kein Vorwurf. Aber das hat sich in mir selbst verselbstständigt. Und dann, das ging jahrelang so. Und wo ich Anfang 20 war, hatte ich die große Ehre, bei einem Jugendkongress dabei zu sein. Ich war im Zimmer mit einem bekannten großen Prediger, der auch heute Abend unter uns ist, Roland. Herzlich willkommen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Auf alle Fälle war er der große Leiter und ich war so ein kleiner Handlanger. Und ich war ganz glücklich, mit ihm im Zimmer zu sein. Und es war so, dass sich alle Mitarbeiter morgens um 7 Uhr zum Gebet getroffen haben. Und ich bin natürlich um 6:30 aufgestanden und habe mich fertig gemacht und war 7 Uhr. Und Roland, ich sag's, du lagst noch im Bett. Und das war für mich ein was soll ich machen? Ich hatte diese geistliche Verantwortung, ich spürte sie. Ja. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, habe ganz vorsichtig gesagt, Roland, wir haben jetzt Mitarbeitergebet. Und Roland hat sich nur rumgedreht und hat gemurmelt, vor 10 hört Gott gar kein Gebet. Und ich schwöre, es ist die Wahrheit. Und dieser eine Satz, über den wir jetzt so herzhaft lachen, der hat einen ganz wichtigen Input in mein Leben gehabt. Nämlich das war der erste Funke Freiheit, den ich gespürt habe. Wo ich gemerkt habe, Mann, mein Denken über die Beziehung zu Gott, ja, dieses Denken ist gestört. Ich denke nämlich nicht mehr. Ich habe das Denken komplett abgelegt. Und ich mache das einfach noch. Das ist ein Ritus, den ich mache. Fast ein Aberglaube. Und in dem Moment hat das bei mir ganz viel losgelöst. Es hat auch noch Monate gedauert, bis ich wieder richtig voll Freude Gott begegnen konnte. Bis ich wieder neu die Bibel lesen und darüber nachdenken konnte. Bis ich mich gefreut habe. Bis sich das wieder verselbstständigt hat. Und ich musste erkennen, ich habe eine Prägung, die mein Denken bestimmt. Die mein Handeln bestimmt. Eine andere Sache, die unser Denken bestimmt, ist unsere Persönlichkeit. Wir haben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und das spielt auch in unsere Denkmuster hinein. Also ich denke manchmal sehr sarkastisch und manchmal auch sehr böse. Und das ist manchmal schön, aber manchmal auch gar nicht schön. Weil ich meine, dem viel vergeben wird, der wird auch viel geliebt, aber das ist gar nicht so einfach. Meine Frau, die hat einen viel liebevolleren Charakter. Und die ist viel intelligenter als ich, aber denkt trotzdem ganz anders. Sie hat ganz andere Denkmuster. Obwohl sie mir intellektuell vom Denken her überlegen ist, wird sie das nie ausnutzen. Und so hat unsere Persönlichkeit, wie wir sind, wie wir aufgebaut, wie wir geschaffen sind, auch etwas zu tun, wie wir überhaupt denken und wie wir Dinge wahrnehmen. Natürlich hat auch unser Intellekt etwas damit zu tun. Der eine ist mehr oder weniger gesegnet. Und das hat ja nicht nur was mit der Größe des Gehirns zu tun, sondern einfach Dinge zu verstehen. Auch da gibt's ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ich habe einen Freund, der hat das Abitur mit 1.0 gemacht, hat promoviert in Physik. Und wenn er mir immer erzählt, was er da macht jetzt, der arbeitet bei Bosch in Stuttgart, ich verstehe das nicht. Da reicht mein Gehirn nicht aus. Das ist einfach nicht möglich. Und wenn ich ihm dann irgendetwas erzähle von Literatur, von Dostojewski und ganz begeistert darüber bin, das versteht er nicht. Wo ich denke, hey, der ist doch hochintelligent. Der hat Abitur mit 1,0 gemacht. Der hat promoviert. Und versteht das nicht? Er versteht es nicht, der hat auch gar kein Interesse daran. Auch hier gibt es wieder ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und es gibt keine Wertung. Es gibt da nicht, der so denkt, ist besser als der so denkt. Aber es ist eine unterschiedliche Voraussetzung. Und ich muss darüber Bescheid wissen, wie denke ich überhaupt? Und was sind meine Möglichkeiten und Kapazitäten? Und nicht immer auf die gucken. Ich habe jahrelang immer auf die geguckt, die ich für schlauer gehalten habe. Und das waren fast alle Menschen um mich herum. Und habe immer gedacht, ja, wenn ich so denken könnte, dann wäre ja auch vieles leichter. Aber auch das war einfach nicht richtig. Das waren falsche Gedanken. Und das hat mich geprägt. Unsere Gesellschaft prägt uns. Unsere Gesellschaft beeinflusst unser Denken. All das, was wir sehen und hören, was fast unbewusst jeden Tag auf uns einfließt. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die Entwicklungen, die Werteentwicklungen, Individualismus, dass es plötzlich um uns geht, dass wir uns wichtiger finden als alles andere. Der Pluralismus, dass die Wahrheit plötzlich ganz viele Beine bekommt und für jeden da ist und jeder seine Wahrheit finden kann. Das sind Veränderungen und wir nehmen die zwar wahr, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ab und zu reflektieren und auch vielleicht zugeben, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. Das hat was mit meinem Denken zu tun. Das beeinflusst mich. Die Gesellschaft, in der ich lebe, die Kultur, in der ich lebe, hier in Marburg und in Deutschland, das hat was mit mir zu tun. Das ist nicht irgendetwas, von dem ich mich distanzieren kann. Und das ist auch gut. Und wir sollen in dieser Welt leben, sagt Jesus. Und wir sind hier berufen, da drin zu leben. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal darüber nachzudenken und zu sagen, Mann, wo beeinflusst mich das? Wo sehe ich nur noch mich? Wo bin ich mir wichtig und die anderen nicht mehr? Wo verwechsle ich das, diese gesellschaftlichen Prägungen mit Dingen in der Bibel? Die Bibel kennt zum Beispiel sehr stark das Wir der Gemeinschaft und nicht so sehr das Ich des Einzelnen. Und in meinem Denken bin ich immer Mittelpunkt. Meine Gerechtigkeit, da wo ich mich ungerecht behandelt fühle, da wo es mir irgendwie an den Kragen geht, da melde ich mich. Und oft erst im Zweiten denke ich an die anderen, wie geht's denen denn? Und ich glaube, es ist gut, da mal nachzudenken, wo stehe ich denn gerade? Wie reagiere ich denn? Wie handle ich denn? Wie denke ich denn gerade? Auch die Kultur, das Land. Wir haben vorhin gehört, Amerika, Kanada. Wir kommen aus ganz verschiedenen Ländern und Kulturen. Auch das prägt uns. Ja, wenn man in Marburg aufgewachsen ist, das prägt. Ja, das beeinflusst einen. Das ist super. Aber das macht auch was mit einem. Ich habe mal jemanden kennengelernt aus Südkorea und wir haben uns über Mission unterhalten. Und das war für mich so ein Augenöffner. Und er hat mir erzählt, wie dankbar er ist, dass Missionare aus Deutschland, auch aus Amerika gekommen sind, vor 50, vor 70 Jahren und haben in Südkorea gepredigt, das Evangelium gebracht. Aber er hat mir auch gesagt, weißt du, ihr habt uns ein Bananenevangelium gebracht. Ich habe ihn mit so großen Glubschaugen angeguckt, Bananenevangelium. Ja, das war zwar außen gelb, dass wir es verstehen, aber innen drin war es weiß, so wie ihr es verstanden habt. Weißt du, wir wollen ein Mango-Evangelium. Das ist außen gelb und innen gelb. Die Kultur, in der wir leben, die prägt uns auch, wie wir die Bibel verstehen. Es ist ein Unterschied, ob wir in Südkorea Bibel lesen oder in Afrika Bibel lesen. Ob wir in einem Stamm, in einem Nomadenstamm aufwachsen und dort vielleicht das Volk Israel im Alten Testament mit komplett anderen Augen sehen, weil man sich ganz anders identifiziert damit, als wenn wir es hier, Großstadtkinder oder Marburg, fast Großstadt, ja, sehen und lesen und leben in unserer Kleinfamilie, ganz unabhängig. Das beeinflusst das, unser Verständnis der Bibel, da wo wir leben, was für eine Kultur ist. Die ganze Denkgeschichte beeinflusst uns. Wo kommen wir her? Wir kommen von einem griechischen Denken hellenistischen Denken. Das hat uns geprägt durch die ganze Geschichte von Reformation und Aufklärung bis heute. Das ist wichtig für uns. Das hat uns geprägt. Im Alten Testament ist eine ganz andere Prägung des Orients. Das hebräische Denken ist ganz anders. Das ist total faszinierend. Während unser Denken zum Beispiel ganz frei ist von Gott im Griechentum, vom Griechischen her. Wenn wir über Geschichte denken, Geschichte ist etwas Wissenschaftliches, Objektives. Im Alten Testament ist Geschichte eine Geschichte, die erzählt wird, aus einer subjektiven Sichtweise. Wie, mit welchen Mitteln gehe ich an die Bibel ran? Wie denke ich da? Ich hatte da auch eine Erfahrung, die mich sehr stark geprägt hat. Ich war voller Motivation und bin in Heidelberg, da bin ich in der Nähe aufgewachsen, in die Fußgängerzone gegangen und habe Leuten von Jesus erzählt. Und da habe ich einen jungen Mann angesprochen und habe mit ihm über Jesus gesprochen, wie toll das ist, mit ihm zu leben. Und er hat zu mir gesagt, wie Jesus, das ist toll. Sage ich, ja, das ist super. Und was ist da wichtig? Sage ich, die Bibel lesen ist wichtig. Dann sagt er, ach, die Bibel ist wichtig. Aber du weißt schon, dass die Bibel voller Fehler ist. Dann sage ich, nein, natürlich nicht. Die Bibel ist nicht voller Fehler. Dann sagt er zu mir, doch, guck mal, ganz am Anfang. Da steht, am Anfang schuf Gott zwei Lichter, die Sonne und den Mond. Sage ich, ja, guck mal, sind da zwei Lichter am Himmel? Das ist ein Licht und das eine strahlt das andere an. Dein Gott scheint nicht sehr schlau zu sein. Und ich wurde schon ganz unsicher. Und dann hat er weiter. Und dann schlagt man weiter die Bibel auf. Da kannte sich gut aus. Und sagt, guck mal, da steht, der Hase ist ein Wiederkäuer. Jetzt wissen wir von der Biologie aber, der Hase, der ist kein Wiederkäuer. Das ist ganz sicher. Die Kuh ist ein Wiederkäuer, aber nicht der Hase. Und so ging er weiter und weiter. Und ich wurde, solange er erzählt hat, immer kleiner. Und ich dachte am Ende, was ist denn da los? Aber das hat genau etwas zu tun, wie lese ich zum Beispiel das Alte Testament? Wie wurde das geschrieben? Wenn ich mit meinem griechisch aufgeklärten Denken daran gehe und sage, was ist die Wahrheit, objektiv von der Wissenschaft her, was der Mensch festlegt, dann hat er recht. Aber wenn ich das verstehe, wie die Juden Geschichte verstehen, wie sie das sehen von ihrer Beobachtung, von ihrer Subjektivität, wenn sie fragen, hey, wozu ist das geschrieben und nicht warum? Dann macht das einen ganz neuen Sinn. Dann frage ich, wozu hat Gott das gemacht? Was will er da zeigen? Seine Größe. Wie sehen die Menschen das? Wie beobachten sie das? Und was kann ich heute davon lernen? Das ist ein ganz großer Unterschied. Wie denke ich überhaupt? Bin ich der Maßstab, wenn ich in der Bibel lese? Sag, wie ich, mein Verstand, das ist das Messmittel? Oder traue ich Gott zu, dass er größer ist? Dass er das Messen da was messen kann, dass er dabei ist. Wie denke ich? Ich glaube, so gibt es ganz viele solche Dinge, die unser Denken beeinflussen. So gibt es ganz viele Punkte, wo wir drüber nachdenken können, wo wir uns manchmal zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Wo ich mich manchmal zu sehr in den Mittelpunkt stelle. Wo ich mich zu sehr hinaus lehne und denke, dass ich der Entscheidende bin. Aber ich glaube, dass wir nicht zum Selbstzweck denken sollten. Das Denken, was Gutes ist, aber nicht um des Denkens willen, sondern das Denken eine Richtung braucht, ein Wozu braucht, das Denken ein Ziel braucht. Und dieses Ziel ist Gott. Und ich glaube, dass Denken eine Art Anbetung für Gott sein kann. Dass unser Denken, dass dein Denken eine Anbetung Gottes sein kann. Und ich glaube, das ist etwas, was schön ist, was gut ist. Und da geht es nicht darum, dass ich sage, nur meine guten Gedanken, das ist Anbetung Gottes. Sondern dass ich sage, meine ehrlichen Gedanken, das ist Anbetung Gottes. Dass ich ehrlich zu Gott komme. Dass ich ihm nicht irgendetwas vorspiele, sondern dass ich sage, so wie ich hier bin, so wie ich jetzt denke, so wie ich jetzt fühle, Gott, so möchte ich vor dich kommen. Mit meinem Ärger, mit meinem Unverständnis, mit meiner Freude, mit meinem Lob, mit all dem, was da ist, mit all dem, was ich denke, möchte ich zu Gott kommen. Möchte ich eine Ausrichtung erfahren. Und dass ich weiß, mein Denken hat Grenzen. Mein Denken hat Grenzen, die ich akzeptieren muss. Egal, wie schlau du bist, irgendwo hat es ein Ende. Im Psalm 139 steht mal, Herr, deine Gedanken sind mir zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Es gibt Dinge, die verstehe ich nicht. Und Paulus schreibt mal, dass das Wort von Jesus vom Kreuz eine Torheit ist und dass es alle Weisheit der Weisen zunichte macht. Dass es da etwas gibt, wo wir denken können, aber wo wir auch an den Limit kommen. Und ich merke das, dass dieses Denken wichtig ist, dass dieses Nachdenken wichtig ist, dass dieses kritische Denken wichtig ist und dass wir vielleicht auch darüber reden, auch untereinander uns helfen. Dass wir ehrlich werden mit unseren Gedanken, dass wir uns nichts vorspielen und sagen, hey, wenn wir im Gottesdienst sind, ist alles super. Halleluja. Und wenn wir zu Hause sind und alleine sind, was ist da? Da drehen und kreisen sich meine Gedanken. Da kommen meine Zweifel. Da kriegen sie Macht. Dass wir ehrlich sind und darüber reden. Und ich finde das gut, wenn wir Erlebnisse mit Gott, die positiv sind, aber vielleicht auch Erlebnisse, wo wir mal ins Schwanken kommen, ins Zweifeln kommen, erzählen. Und wenn wir als allererstes Gott mit hineinbeziehen, wenn all diese Gedanken auf Gott hinzielen, wenn all unsere Fragen auf Gott hinzielen. Dieser russische Dichter Dostojewski, den ich so verehre, der hat mal gesagt, jedes Mal, wenn ich mit Gott gezweifelt habe und gehadert habe, über Wochen und Monate, und jedes Mal, wenn ich mich nach diesen Auseinandersetzungen wieder für ihn entschieden habe, bin ich Gott ein Stückchen näher gekommen. Und das ist etwas, was ich dir wünsche, dass du dich dem stellst, auch deinen Fragen, auch dem, was dir wichtig ist. Aber dass du auch erkennst, dass niemals alle deine Fragen beantwortet werden. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Dass ich erkennen muss, da ist ein Limit. Dass ich erkennen muss, da gibt's etwas, das ist vorbei. Da kann ich nicht mehr. Wenn ich vor diesem Kreuz stehe, da kann ich denken, wie ich will. Ich krieg's nicht zusammen, warum Jesus sterben musste. Weil es für mich, ganz ehrlich, die größte Ungerechtigkeit ist. Dass jemand, der ohne Schuld ist, zum Tode verurteilt wird, damit ich leben kann, das kriege ich mit meinem Denken nicht mehr zusammen. Das kriege ich mit meinem Denken nicht mehr zusammen. Und der Evangelist Moody aus Amerika hat mal gesagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um unser Wissen zu vergrößern, sondern um unser Leben zu verändern. Und das wird für mich da an diesem Kreuz so sichtbar. Das kann ich intellektuell fast nicht verstehen. Da gebe ich mir Mühe. Natürlich verstehe ich es, aber ich kann es nicht begreifen. Natürlich verstehe ich die Worte, aber ich kann es nicht verstehen, warum er das gemacht hat. Aus Liebe, aus Gnade. Und da werde ich ruhig. Da muss ich alle meine Gedanken niederlegen. Und da merke ich, dass eine Sache ganz wichtig ist dabei. Zu Gott zu kommen. In Demut. Dass alle meine Gedanken eine Grenze haben und dass Demut eine gute Gehilfin beim Denken ist. Und dass ich dort am Kreuz niederknien kann. Mit all dem, was mich in meinem Kopf beschäftigt. Mit all dem, was in meinem Herzen ist. Mit all dem, was da ist. Da kann ich niederknien und da kann ich ans Kreuz treten und sagen, Herr, nimm du's. Ich möchte, dass du meine Antwort bist. Einfach denken. Manchmal ist es gut, einfach zu denken. Manchmal ist es gut, nachzudenken, querzudenken, nachzufragen, Gedanken Raum und Platz zu geben. Aber manchmal ist es auch gut, einfach an dieses Kreuz zu kommen. Und dann, dort, ist die Antwort einfach. Jesus. Amen.